Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Max und Moritz, dieses unerhörte Paar, durchgeistert seit anderthalb Jahrhunderten Stuben und Köpfe von großen und kleinen Menschen. Gemeinhin wird das Buch als Kinderbuchklassiker wahrgenommen. Gereimt und bebildert bleiben die harmlos Streiche genannten Abenteuer des Großvaters der Graphic Novel, der dem begehrten deutschen Comicpreis den Namen gibt, bekömmlich. Max und Moritz ist seit seiner ersten Buchausgabe 1865 ein Longseller. Popularität und Ursprung dieser Horrorgeschichten erkundet Dagmar Just in 7 Streichen. Rache tut Not. Wilhelm Busch gegen den Strich gelesen.
Hereinspaziert, Damen und Herren, immer hereinspaziert. Es erwartet Sie die Attraktion des Tages. Das Horrorkabinett des Wilhelm Busch. Die schwarze Seele des deutschen Humors. Treten Sie ein in eine Welt zum Lachen, Fürchten, Weinen. Das fröhliche Grauen für Kinder ab 6 in 7 Streichen. Und wer danach immer noch vergnügt ist, kriegt sein Geld zurück. Oder er fängt nochmal von vorne an. Mutige vor! Ja, ja, Sie! Kommen Sie, kommen Sie! Sie würden dem Busch gefallen. Kommen Sie, folgen Sie mir. Hier entlang. Hören Sie es? Hier, hier fängt es an.
Goethe. Goethe ist tot. Die Kunst ist tot. Das Ende der Johann Wolfgang Goetheschen Kunstperiode. Die Johann Wolfgang Goethesche Kunst tot.
1832. Metternich. Ordnung. Patriotismus. Flächendeckendes Spitzelnetz. Man trägt Korsett. Krinolinen und Kapotthüte, Rüschen und Knoten, Haken, Ösen, Schleifen, Biesen, Bordüren, Knöpfe, Volants, schwere Zeiten. Für Verführer, man trägt Zylinder. In Paris herrscht der Bürgerkönig. Die Asche Napoleons wird von St. Helena nach Paris überführt. Die Epoche der Helden ist vorbei. Die Epoche der Kanzleipolitiker beginnt. In Paris baut man den größten Triumphbogen der Welt und hinter Regensburg Walhalla die Ruhmeshalle des deutschen Volkes. Man erfindet die Strafkolonie und den Bund der Gerechten, die zerbrechlichen Nippes und das Wasserklosett, das Telefon, die Schlafwagengesellschaft und die Fabrik. Außerdem entdeckt das Abendland in diesen Jahren die Operette und die Tsetsefliege, den Schrebergarten und die Niagarafälle, die Einsamkeit der Kolonien und das Kokain. Albert Schweitzer spielt Orgel in Französisch-Kongo und im Eifer des Gefechts rottet Europa ein paar tausend Buren, Zulus, Maoris, Aborigines, Indianer und Sahara-Strauße aus. In den Salons ist es warm und empfindsam. Die Maschinenstürmer bleiben draußen vor der Tür. Es blühen die Neurosen und der Aufstieg der Mafia nimmt seinen Lauf.
Niedersachsen. Provinz Hannover. Ein kleiner Ort namens Wiedensaal. 15. April 1832. Wilhelm Busch wird geboren.
Lieblingsschriftsteller seines Volks in Wort und Bild. Der Weise von Wiedensaal. Sprüche- und Zitatenkönig. Zeichner, Maler, Dichter, Comic-Pionier. Genie. Einflussreichster. Volkstümlichster. Berühmtester. Deutscher Humorist.
Erster Streich, die Schere.
Von Althochdeutsch Skari, schneiden, schürfen, Englisch Scar, die Narbe. Als Werkzeug im Gebrauch seit der Antike, besteht aus 2 überkreuz montierten beweglichen Klingen mit ringförmigem Griff, genannt das Auge. Dient dazu, Stoffe verschiedenster Herkunft durchzustechen, durchzutrennen, abzuschneiden. Es gibt Linkshänderscheren, Rechtshänderscheren, Ambossscheren, Baum-, Rosen-, Heckenscheren, Ast-, Blech-, Dochtscheren, Haar-, Geflügel-, Haushaltsscheren, Knopfloch-, Nagel-, Sattlerscheren, Papier-, Tapeten-, Schneiderscheren.
Und hier die Geschichte dazu. Ihr Titel heißt »Trauriges Resultat einer vernachlässigten Erziehung«. Sie spielt in einer Stadt, die ein Theater, Zeitungen, Polizisten und einen See oder Fluss hat. Handlungszeit ist die Gegenwart, also irgendwann um 1860. Man erkennt es daran, dass der Gendarm eine Pickelhaube hat.
Ist erst seit 1843 Teil der Uniform.
Und dass drei der sechs Toten Karo tragen.
Karos sind der Modehit des Biedermeier, zieren alles, was der moderne Mensch an- und aufhat. Krinolinen, Schürzen, Anzüge, Hüte, Hosen.
Als Figuren treten auf Herr Kolbe, Privatier, mit Frau und Sohn Fritz, 7 Jahre. Eine Tante, Schneider Böckel, ein Hausierer, ein Gendarm. Die Geschichte wird chronologisch erzählt. 37 Vierzeiler und 10 Bilder. Auf 5 gibt es bizarre Morde und Tode. Bild 1. Der Schneider schneidet dem kleinen Fritz mit einer Monsterschere den Hals ab. Dann wirft er das Kind nackt ins Wasser. Bild 2. Die Mutter findet ihn im Bauch des Fischs, den sie gerade zubereiten will. Rücklings stürzt sie sich in ein riesiges Küchenmesser. Bild 3 und 4. Der Vater niest vor Schreck, stolpert und fällt durchs offene Fenster auf die Tante, die unten vorübergeht. Das bricht beiden das Genick. Bild 5. Der Hausierer wird aufgehängt. Ein Gendarm hat an seiner Hose das blau-grüne Karo von Fritz' Anzug entdeckt. Bild 6. Weil eine Quittung in der Tasche des Hausierers den Schneider überführt hat, wird er verhaftet und zum Rädern verurteilt. Aus Furcht davor schneidet er sich mit seiner Riesenschere lieber selbst den Hals ab.
Eine Familientragödie von antikem Ausmaß.
Nur die Mechanik der Welt. Ein falsches Wort führt zum Kindermord, der Kindermord zum Küchenunfall, der Küchenunfall zum Fenstersturz, doppelter Genickbruch plus Tod am Galgen und ein Selbstmord.
Das ist Horror.
Nein, Humor.
Der kleine Fritz sieht den Schneider und statt ihm höflich guten Tag und guten Weg zu sagen, neckt er ihn.
Meck, meck und nochmal meck. Fast verging ein ganzes Jahr, bis der Zorn an diesem Schneider eine schwarze Tat gebar. Unter Vorwand eines Kuchens lockt er Fritzchen in sein Haus und mit einer großen Schere bläst er ihm das Leben aus.
Der Text ist harmlos gegen das Bild. Der kleine Fritz liegt auf dem Rücken unterm Tisch, die Arme wie der Gekreuzigte, die Beine strampelnd in der Luft. Der Schneider presst schräg über ihm das rechte Knie gegen den Tisch, um den Druck auf das Auge der Schere, die fast so groß wie er selber ist, maximal zu erhöhen, bevor er den Kinderhals durchsäbelt.
Haben Sie jemals den Ausdruck von Kindern bemerkt, wenn Sie dem Schlachten eines Schweins zusehen? Tod, Grausamkeit, Wollust. Hier sind sie zusammen.
Busch ist 28, als er das zeichnet. Es gefällt auf Anhieb und wird in den Fliegenden Blättern veröffentlicht. Münchner Witzblatt, das von 1845 bis 1944 jede Woche 8 Seiten Humor in Gedichtform, Karikaturen und Prosa herausbrachte.
Der Mann, der den Kinderscherenmörder erfand. Heinrich Christian Wilhelm Busch.
28, 1,81, braune Augen, Bierbauch. Kein Typ auf der Überholspur. 4-mal angefangen zu studieren, 4-mal abgebrochen. Zuerst Maschinenbau in Hannover, dann Malerei in Düsseldorf und Antwerpen. Dazwischen herumdilettiert als Märchen- und Volksliedsammler, Bienenzüchter, Wappenkundler. Dann nach München, 3. Versuch, Maler zu werden. Doch
während seine Studienkollegen sich hinter ihren Staffeleien mühten, lag er behaglich im Grase, rauchte seine Pfeife und machte seine schlechten Witze.
Statt Gemälde an der Kunstakademie zeichnet er Karikaturen für den Künstlerverein und reimt Stammtischhymnen wie
»Das Öl ist uns das braune Bier, bis früh zum Morgen trinken wir.«
Daneben verfasst er Schwänke, Gedichte, ein Libretto. So hält er sich, keiner weiß wie und durch wen, über Wasser. 4 Jahre lang. Ein Nobody mit riesiger grün-gelb karierter Ballonmütze, weißem Künstlerschal und demonstrativem Müßiggang.
Es kann 1859 gewesen sein, als zuerst in den Fliegenden eine Zeichnung mit Text von mir gedruckt wurde. Zwei Männer, die aufs Eis gehen, wobei einer den Kopf verliert. Vielfach illustrierte ich dann neben eigenen auch fremde Texte. Bald aber meinte ich, ich müsste alles selber machen. Die Situationen gerieten in Fluss und gruppierten sich zu kleinen Bildgeschichten.
Sein Markenzeichen?
Mord als lustiges Event, Folter als großer Spaß, Tod als Witz, der keinen ausspart.
Zweiter Streich, der Kaktus.
Von Griechisch Kaktos, Mehrzahl Kakteen oder auch Kaktusse. Selten als Mordwaffe, als Folterwerkzeug erstklassig, geschickt eingesetzt, verursachen die Dornen und Bürstchen aller 1500 bis 1800 Arten Verletzungen mit langwierigen Folgen. Vor Kolumbus war die ganze Spezies ausschließlich in Amerika beheimatet, doch er brachte den Melonenkaktus nach Europa. Unter dem französischen Sonnenkönig zählte man dann schon 22 Arten. Und im Biedermeier stand auf jedem Fensterbrett einer. Die zwei prominentesten Fälle von Kaktusfolter fanden im späten Mittelalter und im 19. Jahrhundert statt. Die Azteken breiteten auf Echinocactus grusonii, auch Goldkaktus oder Schwiegermutterstuhl genannt, ihre Menschenopfer aus. Und Wilhelm Busch nutzte entweder Opuntia ficus indica oder Opuntia echios als Foltermittel in Die Rache des Elefanten. Geschichte in 12 Bildern. 1862.
Ein Mordspaß!
Hier das Rezept dafür. Man nehme, erstens, ein Thema.
Rache.
Natürliche Antwort des Menschen auf Bosheit. Im deutschen Strafrecht niederer Beweggrund, genau wie Wut, Zorn, Hass, Heimtücke. Als Motive kommen Eifersucht oder anderweitige Verletzungen des Stolzes in Frage.
Unverzichtbar in der Kunst Achill, Medea, Kriemhild, Iago, Richard III, Franz Mohr, Kohlhaas, Gotland, Robin Hood, Zorro, die Königin der Nacht, der Graf von Monte Cristo, Claire, Zachanassian, Barbara Rose wie Rosenkrieg.
Man nehme zweitens eine Prise Zeitgeist. Was immer geht, Kriege, Aufstände, Schlachten.
Mexiko, Rumänien, Honduras, Japan, Griechenland, Nordamerika. Nur Eisen kann uns retten, uns erlösen kann nur Blut. Von der Sünde schweren Ketten, von des Bösen Übermut, tönt es aus Preußen.
Zeitgeist heißt damals auch Landflucht, Verkehrsboom, Gründungsfieber, Entdeckung des Himmels und die Vermessung Afrikas.
Opel AG und Pony Express, Bacardi und Crédit Lyonnais, Patente für Rollschuhe und Feuerlöscher, der erste Zoo in Berlin, Karl Hagenbecks Wildtierhandel, Brems Tierleben, 6 Bände.
Drittens, die Zutaten. Motto, nimm wenig, das ist mehr.
Ein Wasser, ein Krokodil, ein Moor in Boxershorts, Pfeil und Bogen, ein Elefant, ein Kaktus.
Als Gewürz kommt das Übliche dazu. Pfeffer und Salz, Talent und ein Teelöffel voll Philosophie.
Tit for tat, sagen die Engländer. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
So dir jemand auf den linken Backen schlägt, reiße ihm das rechte Auge aus und wirf es von dir, sage ich, Busch.
Fertig ist der Lack. Die Geschichte von der Kaktusfolter als Mordspaß für die ganze Familie.
Den Elefanten sieht man da spazieren gehen in Afrika. Gemütlich geht er zur Oase und trinkt vermittels seiner Nase. Ein Moor aus Bosheit und Pläsier schießt auf das Elefantentier. Da dreht der Elefant sich um und folgt dem Neger mit Gebrumm. Vergebens rennt der böse Mohr. Der Elefant fasst ihn beim Ohr. Er zieht ihn unter Weh und Ach zu einem nahen Wasserbach. Da taucht er ihn ganz munter mit seinem Rüssel unter. Den Mohren hätte unterdessen beinahe das Krokodil gefressen. Nun aber spritzt den Negersmann der Elefant mit Wasser an. Er hebt ihn bei den Hosen auf und trägt ihn fort in schnellem Lauf und wirft ihn in ein Kaktuskraut. Der Kaktus sticht, der Mohr schreit laut, der Elefant geht still nach Haus, der Mohr sieht wie ein Kaktus aus.
Das Schöpferische an Busch ist der böse Jäger, der auflauert und mordet. Ludwig Klages. In diesem Sinn die Folterorgie des bösen Jägers Busch, nochmal langsam und ein Bild nach dem anderen.
Bild 1. Der Mohr rennt um sein Leben, denn er weiß, ein wütender Elefant zertrampelt alle Menschen, die sich ihm in den Weg stellen. Bild 2. Das Tier entscheidet sich anders. Es greift den Mohr am Ohr und schleift ihn daran zum Wasser. Bild 3. Mit seinem Rüssel drückt es ihn hinunter. Waterboarding nennt man das. Bild 4. Ein Krokodil taucht auf. Der Elefant zieht den Mohr am Stoff seiner Shorts hinauf und lässt ihn über dem aufgerissenen Maul der Echse schaukeln. Bild 5. Das Tier nutzt seinen Rüssel als Wasserwerfer und schießt den Mohr damit nieder. Bild 6. Es zieht ihn an den Shorts wieder hinauf und galoppiert lange mit ihm durch die Pampa. Schließlich wirft es ihn ab auf einen weit verzweigten Kaktus. Siebtes Bild, übersät von den Stacheln, die dem Kaktus jetzt fehlen, läuft der Mohr schreiend auf den Leser zu. Hier endet die Bildergeschichte. Die Krankengeschichte beginnt. Sabra, Dermatitis. Die Haut, ein Stacheldraht. Krätze. Stechen, brennen, schwellen, eitern, Gaumen, Zunge, Bindehaut, alles hart. Blasen, Papeln, Pusteln, Quaddeln, Krusten, Kratzwunden, Furunkel. Wahnsinn.
Lachen ist die unmittelbarste Äußerung der Grausamkeit. Philippe Soupeau.
Lachen ist ein Ausdruck relativer Behaglichkeit. Der Franzl hinterm Ofen freut sich der Wärme umso mehr, wenn er sieht, wie sich draußen der Hansl in die rötlichen Hände pustet.
Schadenfreude und Gemütlichkeit. Zwei Worte, die es nur in der deutschen Sprache gibt.
Dritter Streich, der Quetschstuhl.
Auch Walzenstuhl, der, männlich. System von rotierenden Walzen, zwischen denen das Mahlgut in Getreidemühlen aufgebrochen und zerrieben wird. Als Mordtechnik neben Monsterschere und Kaktusfolter vermutlich durch Wilhelm Busch in die Kunst eingeführt. Heute vor allem als Schreddern beliebt im Kino, so am Ende von Sergio Leones Gangster-Epos »Es war einmal in Amerika« oder dem Heimatthriller »Fargo« der Coen-Brüder. Nur, bei Busch sind es Kinder, die man im Quetschstuhl schrotet oder schreddert. Zwei ungefähr 10-jährige Knaben, Vornamen Max und Moritz, kein Familienname. Hier in Stichworten die Handlung.
Vorwort. Wehe, wehe, wehe. Erster Streich. Kikeriki, kikeriki, tak, tak. Ach, herrje, herrje, mine. Zweiter Streich. Schwuppdiwupp, 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 ravau, ravau. Dritter Streich. Ritze, ratze, he, meck, 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 kracks, meck, 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 plups. Vierter Streich. Ach, rums. Fünfter Streich. Kritze, kratze, bau, autsch. Sechster Streich. Ratsch, puff, da, knacks, schwapp, ruff, ruff, knusper, knusper, ach, herrje. Letzter Streich. Zappament, hei, raps, hey, ricke, racke, ricke, racke. Schluss. Ja, 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 Gott sei Dank.
Eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Ein früher Harry Potter. 4000 zart kolorierte Exemplare erscheinen erstmals 1865. Als Busch rund 40 Jahre später stirbt, kursieren schon 400.000. 1925 sprengt die 100. Auflage die Marke von 1,5 Millionen. Ab 1937 gibt man die Auflagenzählung auf. Heute zählt das kleine Buch zu den literarischen Nationaldenkmälern der Deutschen, neben O Tannenbaum und dem Faust. Es ist verfilmt, vertont, vertanzt, veropert. Die zwei Knaben bevölkern die Bühnen und geistern als Werbeträger durch alle politischen Systeme. Der landeshöchste Comicpreis heißt wie sie. Und ein Museum hütet die inzwischen kostbaren Erstausgaben, Adaptionen, Plagiate, Übersetzungen in 231 Sprachen. Hebräisch, Polnisch, Japanisch, Portugiesisch, Latein, Wallonisch, Jütländisch. Hören Sie den Vortrag von Professor Peter Vogel, Institut für deutsche Literatur, King's College, London. Und so möchte ich Ihnen jetzt meine zweite These präsentieren. Sie lautet, dass Wilhelm Busch nicht der simple volkstümliche Humorist ist, als der er gemeinhin gilt, sondern ein raffinierter, als Humorist nur getarnter Horrorspezialist der ersten Stunde. Seine Fähigkeit, ganze Sinfonien des Grauens in seine Bildergeschichten hineinzukomponieren und das Publikum darüber zum Lachen zu bringen, ist so einzigartig und zugleich so meisterhaft, dass ich nicht zögere, ihn einen Goethe des Horror zu nennen. In die Zeit von Kaffeekränzchen und Korsett hineingeboren, scheint er ohne direkte Vorbilder, Kontexte, Weggefährten und brilliert doch von Anfang an in jener schwarzen Kunst als Zeichner, Dichter und als Psychologe. Schon in seinen frühen Werken scheint er mit allen Techniken der Gefühlsüberrumpelung vertraut. Er zwingt dem Leser meisterhaft die Lust an Mord und Folter auf, vernebelt seinen kritischen Verstand, narkotisiert sein Mitleid. Wie? Welche Strategien benutzt er dafür? Zum Beispiel in seinem berühmtesten Comic-Thriller Max und Moritz. Der Reim. Guter alter Knittel oder Knüppelvers, AABB, wie in Hoppe Hoppe Reiter und Über allen Gipfeln ist Ruh. Busch nutzt ihn aus dem gleichen Grund, aus dem Klopstock vor ihm warnt. Er betäubt das Gehör und fesselt den Gedanken. Ein Weichspüler, ein Einschmeichler und Eintänzer. Ein Löffel davon und man schluckt jede Kröte.
Raps! In seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle.
Zweitens die Serie.
Eine Bubengeschichte in 7 Streichen.
Raffiniertes Zitat des Märchens vom tapferen Schneiderlein. Busch teilt die 7 Fliegen, die der Schneider auf einen Streich tötet, in 7 Teile auf. Kleine Attentate mit großer Wirkung.
Dieses war der 6. Streich und der letzte folgt zugleich.
Das Fortsetzung folgt ist die Nadel, an der bis heute jeder Serienjunkie hängt. Drittens, Figuren.
Fantasiehanseln, die was aushalten, ehe es uns wehtut, selbst wenn's garstig ist.
Viertens, der Schnitt. Rasant. Fast schon filmisch, wie er die flotten Sprüche und mörderischen Bildsequenzen montiert. Ästhetische und moralische Provokation. Quentin Tarantino.
Vierter Streich. Feuer!
Ach, wie ist der Mensch so sündig. Lehne, lehne, gehe in dich. Und sie eile tief erschüttert zu dem Schranke, Schmerz durchzittert. Fort, ihr falschgesinnten Zöpfe, Schminke und Pomadetöpfe. Fort, du Apparat der Lüste, hochgewölbtes Herzgerüste, Trödelkram der Eitelkeit. Fort, und sei der Glut geweiht.
Wilhelm Busch und die Frauen. Ein eigenes Kapitel, ein sehr kurzes. Weil es keine gab. Keine Ehefrau, keine Geliebte, keine glückliche oder unglückliche Affäre, kein heimliches oder offenes Coming-out, nichts. In den wenigen persönlichen Dokumenten, die Busch der Nachwelt hinterließ, kommen vor:
Anna Richter, 17, Kochgehilfin im Haushalt seines ersten Bruders, die Busch mit 32 kennenlernt und heiraten will. Er wird abgewiesen. Danach erklärt er sie für tot. Johanna Kessler, Arbeitgeberin seines zweiten Bruders in Frankfurt am Main, Bankiersgattin, achtfache Mutter. Busch ist 35, Johanna 36. Trotzdem keine Liebschaft, sondern nur Freundin und Sponsorin, soweit man weiß. Maria Andersson, holländische Schriftstellerin. Zuerst schrieb sie ihm einen Leserbrief, danach schrieb er ihr nur ein Jahr ein persönliches Treffen, bei dem er viel Wein getrunken und über Kartoffeln geredet haben soll. Weiterhin eine Hausangestellte des zweiten Bruders, von der er einen Halbakt zeichnet, zwei andere verheiratete Briefpartnerinnen und natürlich Fanny, seine Schwester. Mit 40 nistet er sich in ihrem Haushalt ein und bleibt dort, bis er stirbt. 30 Jahre. Addiert man noch Mutter und Großmutter dazu, scheint das der ganze Erfahrungsschatz, aus dem er schöpfte. Und so sah sein Frauenbild dann auch aus. Stammtischqualität.
Mit 17 Jahren ist ein Mädchen fix und fertig für Bett und Ball und wohlgeübt in allen Künsten des Kriegs und des Friedens. Mit 25 ist sie aus dem Schneider, ausgemerzt und abgemeiert, und wehe ihr, wenn sie dem Schicksal zu trotzen wagt. Es kommt der frische, blühende Nachwuchs auf den Ball. Glück für sie, wenn sie dann noch einen erwischt und in den Stand der heiligen Ehe zu sich herniederzieht.
Klingt misanthropisch, ist aber Mainstream, damals.
Niemand bezweifelt, dass der Bulle von der Kuh, der wilde Eber von der Sau, der Hengst von der Stute dem Temperament nach verschieden sind. So scheint sich auch das Weib vom Manne in Bezug auf die geistige Veranlagung zu unterscheiden.
Paul Julius Möbius, über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, deutscher Nervenarzt. Und weiter?
Die meisten Weiber leben in den Kindern und dem Manne. Was jenseits der Familie ist, interessiert sie nicht. Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person ist ihnen ein leerer Begriff. Weiber sind moralisch einseitig oder defekt. Sie lachen innerlich über das Gesetz und verletzen es, sobald wie die Furcht oder die Dressur das zulassen. Dazu kommt die Heftigkeit der Affekte, die Unfähigkeit zur Selbstbeherrschung.
Kleine Liste von Zeitgenossinnen, die Julius Möbius und Wilhelm Busch von ihrer Angst vor Frauen hätten heilen können. Lola Montes, Eugenie Marlitt, Bertha von Suttner, Friederike Kempner, Hedwig Dohm, Fanny Lewald, La Veuve Clicquot, Ida Pfeiffer, Jane Averill und La Goulue, die Pariser Cancan-Ikonen, Georges Sand, Florence Nightingale, Cosima Wagner, George Eliot, Jenny Marx, Camille Claudel, Franziska Tiburtius, Marie Curie, La Traviata, Carmen. Die Frauen bei Busch sind alle von diesem gleichen Schlag, der nichts kann und nichts will, als Männer fangen und sie dann herniederziehen. Grob, dumpf, tyrannisch, geistlos.
Auch ein Wunsch. Nur Michel Was machst du denn wieder für ein bittersaures Gesicht? Was ist dir denn übers Leberle krochen? Ach, wenn nur der schwärzest Kuckuck zu unterst in der Höll mein dunner schlechtest Weib. Halt, Michel, halt! Wer wird denn noch solche Reden führen? Da sieh einmal den Barackenschuster an, der doch gewiss noch einen ärgeren Hausdrachen als du. Aber sowas tät er ihr doch nicht wünschen, nicht wahr, Barackenschuster? Ich gewiss nicht. Ich wollt, dass mein Weib ein Kanarienvogel wär. Aha, dann tätest du ihn einsperren den ganzen Tag. Nein, der Katz tät ich ihn geben.
Im Bild umlagern drei Bauerntölpel rauchend und saufend einen Kneipentisch. Ein Ausrutscher?
So starben die drei ganz unverhofft. O Jüngling, da schau her, so bringt ein einzig Mädchen oft drei Männer ins Malheur.
Die kühne Müllerstochter von 1868. Am Ende drei Ausrufezeichen.
In einem Bilderbogen von Wilhelm Busch geht es um einen Mann, der sich aus Freude darüber betrinkt, dass er seine zanksüchtige Frau endlich unter die Erde gebracht hat.
Botho Strauß in seinem Roman »Die Widmung«.
»Heißa«, ruft Sauerbrot, »heißa, meine Frau ist tot. Noch am selben Abend steht sie wieder in seiner Tür. Sie war nur scheintot und erscheint auf dem Bild in grässlich freudiger Gestalt. Bei diesem Anblick stirbt er vor Schreck.«
Auch eine deutsche Misere. Buschs französischer Malerkollege Édouard Manet, gleicher Jahrgang wie er, schockiert und entzückt ganz Paris mit der Sinnlichkeit seiner nackten Olympia. Busch dagegen erfindet die Horrorbiografie einer jungen Frau im frisch gegründeten Bismarckschen Kaiserreich. Die fromme Helene, die als freche Göre beginnt und als trunksüchtige Frömmlerin im heimischen Feuer verkohlt endet.
Umsonst, es fällt die Lampe umgefüllt mit Petroleum und hilflos und mit Angstgewimmer verkohlt dies fromme Frauenzimmer. Hier sieht man ihre Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen.
Fünfter Streich! Gift!
Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg. Nichts ist einfältiger, fantasieloser, mittelmäßiger als das.
Ich betrachte meine Sachen einfach als das, was sie sind. Chosen. Nürnberger Tand. Schnurpfeifereien, deren Wert nicht in ihrem künstlerischen Gehalt, sondern in der Nachfrage des Publikums zu suchen ist.
Busch an Bassermann, Freund und Verleger. Zu einer Zeit, als er längst im Erfolgsmodus ist. Seine Bildergeschichten boomen. Sie haben ihn reich und berühmt gemacht. Seine Fangemeinde wächst rasant. Selbst der deutsche Kaiser will dazugehören.
Doch er verachtet sie. Alle. Die Bildergeschichten und das Publikum, das sie bejubelt.
Einmal bat mein Bruder Adolf ihn um ein broschiertes Exemplar von Julchen, das in seinem Zimmer lag, berichtet sein Neffe. Busch gab es ihm mit dem Kommentar:
Ach, du hättest Besseres zu tun, als so dummes Zeug unter die Nase zu nehmen.
Oder die Geschichte mit der Zugfahrt. Jemand las in seinem Abteil laut in den Abenteuern eines Junggesellen.
Es war mir sehr peinlich und ekelhaft. Ich tat, als wenn ich schliefe.
Das ist kein fesches Understatement. Auch keine Künstlerpose wie der schwarze Schlapphut und die Silberschnallen an seinen Filzschuhen.
Busch hat malen wollen, um malend seinen Beruf in dieser Welt zu erfüllen. Doch er geriet auf andere Gleise.
Wieder der Neffe. Über diese anderen Gleise Busch selbst.
Die humoristische Zeitschrift ist wie ein gefräßiges Ungeheuer, das regelmäßig gefüttert sein will. Erst gibt man ihm die besten, nahrhaftesten Speisen, ja, Delikatessen. Nach und nach zwingt einen das nimmersatte Viech dazu, in den zugeworfenen Brocken immer weniger wählerisch zu werden, bis man zu faulem, stinkigem Fleisch und leeren Wurstschläuchen kommt.
Noch Mitte der 70er Jahre dachte er an Ausführung größerer Bilder, die die Welt schließlich doch kennenlernen und in Rechnung setzen sollte.
Ölgemälde. Er malte unzählige und vernichtete sie wieder.
Später malte Busch nur noch ganz für sich allein, für niemanden sonst, aber fleißig und viel. Jeden Abend stand das Bündel der breiten Borstenpinsel da und musste gewaschen werden, da es schon am nächsten Früh wieder in Gebrauch genommen wurde. So häuften sich zeitweilig sehr die Blätter. Da musste denn einmal aufgeräumt werden. Im Garten wurde ein großes Feuer gemacht und viel wanderte in diese Flammen.
Nochmal der Neffe, der auch behauptet,
ja, die Holländer liebte und kannte er, wenn auch nicht alle so genau wie Rubens und Franz Hals. Doch dass er je sich unglücklich gefühlt hätte, weil er diese seine Ideale doch nicht erreichen konnte, gehört ins Reich der Mythe.
Aber dass er allein mit dem, was er verachtete, Erfolg hatte und nicht mit seiner Malerei, das ist doch Tatsache.
Weil Busch sich mit seinen Bildergeschichten in der traditionell rangniedrigsten Bildgattung betätigt, die eben nicht zur hohen Kunst gezählt wird. Das denken die Zeitgenossen, das denkt auch Busch. Ein Mann, der nicht das Selbstbewusstsein zum Pionier hat und es dennoch ist.
Michaela Diers, Busch-Biografin.
Mit dem Malen ging es folgendermaßen. Als meine Bekannten davon hörten, hieß es, tun Sie das doch nicht. Bleiben Sie bei dem, womit Sie uns allen Pläsier machen.
Er tat es. 25 Jahre lang machte er Pläsier, während seine Landschaften, Porträts und Stillleben im Verborgenen entstanden und doch nichts weniger als Kunstgewerbe waren.
Kein Kitscher, sondern ein wohlorientierter Europäer.
Paul Klee.
Einige seiner Kerle mit roten Jacken gehören in eine Gemäldegalerie.
Der brave, gemütliche Wilhelm Busch mit dem Schlapphut und den lustigen Versen, eine gespaltene Persönlichkeit. Der humoristische Hausapotheker der Deutschen, ein verkanntes Genie mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Syndrom. Außen honoriger Geldzeichner, innen ein Getriebener vom Stamm der Van Goghs.
Beweise!
Es gibt keine. Busch hat nicht nur Bilder verbrannt, er hat alle persönlichen Spuren verwischt. Dokumente, Briefe, Tagebücher, Manuskripte, Vorarbeiten zu den Bildergeschichten manisch vernichtet. Und die wenigen biografischen Sätze in Über mich selbst immer wieder korrigiert und anonymisiert.
Das Eisbergmodell. 10% vom Gletscher sind sichtbar, die restlichen 90 schwimmen unter Wasser.
Doch dreimal reißt der Vorhang auf. An drei neuralgischen Punkten seines Lebens verliert er die Fassung. Das Pokerface fällt ab, die Fassade bricht zusammen. Von einer mysteriösen Krankheit ist die Rede. Er nennt es Schleimfieber. Die Forschung tippt auf Alkohol- und Nikotinvergiftung in schwerstem Grad.
Einige Zeit glaubte ich, es sei aus mit mir. Es war erbärmlich. Jetzt schlottert mir die Hose an den Gebeinen. Po und Bauch sind wie weggeblasen.
Gift. Abgeleitet von Althochdeutsch Gabe, Geschenk, Schenkung, bezeichnet Stoffe, die Lebewesen akut, chronisch oder tödlich schädigen, gleichzeitig aber auch beglücken und betäuben, entrücken, Wahrnehmungsräusche erzeugen, sexuelle, aggressive und kreative Energien stimulieren können.
Busch vergiftet sich lebenslang und exzessiv mit den zwei Gesellschaftsdrogen Alkohol und Nikotin.
In München habe ich zeitweise viel getrunken. Ich wog mal 180 Pfund.
Sein Verbrauch an Bier ist legendär. Dazu Wein, Schnaps, Champagner. Ob er Schnupftabak benutzt, ist ungewiss. Sicher ist dagegen, dass er Pfeife raucht und Unmengen von Zigaretten und Zigarren inhaliert.
40 bis 50 Zigaretten täglich bis zum Tod. Früher noch mehr. Selbst gedreht. Starker französischer Tabak.
Dreimal bringt er sich so ins Koma. Beim ersten Mal ist er 28, als Maler immer noch ein Nobody. Dafür auf dem Sprung zur großen Karriere im Witzblatt-Genre. Da kommt die Krise. Und als er wieder aufersteht, ist sein Witz ein anderer. Humor plus Horror. Oder Geschichten zum Totlachen.
Ich lasse töten, um zu leben.
Beim zweiten Mal ist er 42, gesettelt, hat sich arrangiert, reist, malt, ist vielleicht sogar verliebt. Sie sponsert seine Malerei und er wohnt bei ihr um die Ecke. Aber plötzlich bricht er seine Zelte ab, kehrt in sein Kindheitsdorf Wiedensaal zurück und zeichnet dort lustige Säufer- und Junggesellenbildchen.
»Es ist mal so, dass ich so bin, weiß selber nicht warum. Hier ist die Schenke, ich bin drin und denke mir, Diedel dumm.«
Dazu verfasst er einen ganzen Band ernster Gedichte. Der Titel: »Kritik des Herzens«, ein Credo.
»Lesen Sie meine Kritik des Herzens. Darin lernen Sie mich kennen. Nicht in den anderen Sachen.«
Das Buch floppt. Es hagelt Verrisse. Die Botschaft scheint klar. Egal, was du tust, du bleibst immer nur ein Witzemacher. Neuer Zusammenbruch. Danach zeichnet er einen ganzen Zyklus, in dem Mensch und Tier abstürzen. Beim Saufen. Nett gereimt und illustriert, 1878 zum Pläsier für alle publiziert.
60 Seiten Verwandlung von schwarzer Galle in buntes Slapsticks. Wie Charlie Chaplin und Buster Keaton in einem Comic. Zeichnerisch und szenisch so reich wie verzweifelt.
Beim dritten Mal ist er 49. Er hat alles erreicht, kann tun und lassen, was er will. Nur, was will er? Eines Tages reist er nach München. Freunde überreden ihn, eine Vorstellung des dänischen Hypnotiseurs Carl Hansen anzusehen. Und da tickt er aus. Laut und öffentlich.
»Ihre Vorführungen kann ich ebenso gut machen. Alles Schwindel!«
pöbelt er zur Bühne. Und als die Freunde mit dem Essen beginnen, reißt er Bassermanns Käse vom Teller und schleudert ihn an die Wand. Der schreibt später:
»Busch hat viel getrunken, aber auch viel vertragen. Im Rausch, den ich nur selten miterlebte, konnte er sehr unangenehm, streitsüchtig, sogar brutal werden.«
Er verlässt München für immer. Es folgt der dritte Zusammenbruch. 2 Jahre später hängt er seine Witzblattzeichner-Existenz ein für alle Mal an den Nagel.
6. Streich. Peitschen, Gärten, Rohrstock, Knüppel, Ruten, Teppichklopfer, Kleiderbügel, Kochlöffel, Haarbürsten.
Es saust der Stock, es schwirrt die Rute, du sollst nicht scheinen, was du bist. Wie schad, o Mensch, dass dir das Gute im Grunde so zuwider ist.
Das Prügeln als pädagogische Wissenschaft, Grundkurs für zu Hause und unterwegs, in Schulen, Klöstern, Heimen, Internaten. 2 bis 4 Hiebe auf die vorgestreckten Hände und oder 3 bis 12 Hiebe auf den Rücken und oder Hintern. Der Prügelklassiker seit der Antike, die Birkenrute.
Bündel von Birkenzweigen, das wie ein Blumenstrauß zusammengebunden ist. Elastisch, billig, leicht anzuwenden.
Von Birken eine Rute, gebraucht am rechten Ort, befördert oft das Gute mehr als das beste Wort.
Beliebt sind auch Haselnuss und Weide. Hier nutzt man wegen ihrer Biegsamkeit vor allem die Schösslinge.
Es ist so wie bei Lehrer Knaut, der immer lächelt, wenn er haut. Auch ist bei Knaben weit berüchtigt das Instrument, womit er züchtigt. Zu diesem Zweck bedient er nämlich, als für den Sünder gut bekömmlich, sich einer schlanken Haselgerte, zwar biegsam, doch nicht ohne Härte, die sich von rascher Hand bewegt, geschmeidig um die Hüfte legt. Nur wer es fühlte, der begreift es. Vorn schlägt er zu und hinten kneift es.
Alternativ kommen auch Teile von Blumen zum Einsatz, die Stiele der Dahlien oder Georginen etwa.
Von meinem Onkel, der äußerst milde war, erhielt ich nur ein einziges Mal Hiebe mit einem trockenen Georginenstängel, weil ich den Dorftrottel geneckt hatte.
Mit den Importen von Rattan im 19. Jahrhundert beginnt der Siegeszug des Rohrstocks in Europa. Kraft seiner vielen Vorzüge verdrängt er die Birkenrute rasch.
Er ist nur 4 bis 12 Millimeter dick, dazu sehr leicht und effizient. Keine Abnutzung, auch nicht bei ständigem Gebrauch. Verglichen mit den Birken- und Haselnussruten sind die Hiebe schmerzhafter, dringen durch die Kleidung und hinterlassen rote Striemen. Außerdem ist der Rohrstock flexibel. Außer zum Prügeln kann er auch als Zeigestock und Blumenstab fungieren.
Mein Vater trieb mich vermittels eines Rohrstocks immer im Kreise umher.
Und?
Junge, komm zu langsam mit der Schnapsflasche. Vater? Wart, der Knüppel kommt dir schon entgegen.
Ruten, Knüppel, Rohrstöcke gehören wie Teller, Tassen, Eierbecher damals in den Haushalt jeder funktionierenden Familie.
Als Junge kriegt ich mal Hiebe und nicht mit Recht. Kann nicht schaden, hieß es. Die sind für das, was man nicht weiß. Du lieber Alter, ich stimme dir bei.
Liebe die Hand, die dich schlägt, denn Prügel braucht der Mensch. Oder mit Busch.
Das schnellste Tier, was uns zum Heile trägt, ist Leid. Also folglich, wer's meiste Unglück macht, der ist der Beste? Na ja, wer's kann, der muss, wer muss, der tut's. Wer's tut, kriegt Hiebe. Und Hiebe kriegt ein jeder, und das mit Recht.
So klingt sie, die schwarze Pädagogik. Oder so.
Selbst mangelhafte Naturmitgabe ist oft ausgleichbar durch wohlberechnete Erziehung, wovon viele Beispiele in den immer höher steigenden Resultaten der Erziehungsanstalten für Taubstumme, Blinde, Blödsinnige, Kretinen, sittlich verwahrloste Kinder zu erblicken sind.
Dr. Moritz Schreber, Orthopäde, Hochschullehrer und Erfinder von Handfesseln, Kinnbändern, Schulterriemen, Gerathaltern und anderen Apparaturen, um Kinder am Masturbieren zu hindern und sie zur korrekten Sitz-, Beiß-, Schlafhaltung zu zwingen. Vorwort zu einem Erziehungsratgeber. Oder dies.
Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomm. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher. Und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär.
Dr. Heinrich Hoffmann, Pseudonym Reimerich Kinderlieb, Pathologe, Psychiater, Kinderbuchautor.
Bautz, da geht die Türe auf, und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp mit der Schere die Daumen ab, mit der großen, scharfen Schere. Heida, schreit der Konrad sehr.
Durch Züchtigung zu Zucht und Züchtung, Sadismus als Utopie. Kinder muss man wie Bäume, Blumen, Gärten rechtzeitig stutzen, pfropfen, gießen und zurückschneiden, damit sie werden können, was sie sein sollen. Korrekt, gehorsam, triebgezähmt, gute Staatsbürger, erfolgreiche Exemplare der menschlichen Gattung. Oder nochmal Wilhelm Busch.
Die Zucht und Züchtung im Verlauf einiger Milliarden von Jahren wird hoffentlich die Organe der Erkenntnis auf Kosten der Organe des Begehrens zu immer höherer Entwicklung bringen, bis endlich und zuletzt aus freier Wahl das Gegenteil kommt.
Ein französischer Wahnsinn ist noch lange nicht so wahnsinnig wie ein deutscher.
Heinrich Heine.
Aber ich hoffe,
ruft Busch, denn
ich bin Pessimist für die Gegenwart, aber Optimist für die Zukunft.
So entsteht 1882 seine einzige Bildergeschichte, die sich um eine, für ihn, geglückte Erziehung dreht. Und zwar gleich in vier Fällen. Bei den zwei Knaben, Peter und Paul Fittich, und Plüsch und Plum, ihren jungen Hunden. Die Erziehung beginnt, als diese die Wohnung der Fittichs verwüsten. Lektion 1 geht so.
»Warte, Plüsch, du schwere Nöter!« Damit reichte ihm der Peter einen wohlgezielten Hieb. Das ist aber Paul nicht lieb. »Warum schlägst du meinen Köter?« ruft der Paul und haut den Peter. Dieser, auch nicht angefroren, klatscht dem Paul um seine Ohren. Jetzt wird's aber desperat. Ach, der köstliche Salat. Papa Fittich kommt gesprungen, mit dem Stocke hochgeschwungen. Mama Fittich voller Güte, dass sie dies Malheur verhüte. Bester Fittich, ruft sie, fass dich.
Im nächsten Kapitel holt Lehrer Bokelmann die vertagte Prügel nach. Voran schickt er folgende Frage.
Habt ihr beschlossen, in eurem Gemüte meiner Lehre zu folgen in aller Güte? So reichet die Hände und blicket mich an und sprechet, jawohl, Herr Bokelmann.
P. Peter und Paul verkennen noch den Ernst der Lage.
Keine Antwort geben sie, sondern machen bloß Hihi, worauf er, der leise Pfiff, wiederum das Wort ergriff. Dieweil ihr denn gesonnen, so spricht er, euch zu verhärten als Bösewichter, so bin ich gesonnen, euch dahingegen all hier mal über das Pult zu legen, um solchermaßen mit einigen Streichen die harten Gemüter euch zu erweichen.
Und so verbläut er sie. Schönes deutsches Wort. Das heißt, er schlägt sie grün und blau.
Flugs hervor aus seinem Kleide, wie den Säbel aus der Scheide, zieht er seine harte, gute, schlanke, schwanke Haselrute. Fasst mit kund'ger Hand im Nacken Paul und Peter bei den Jacken und verklopft sie so vereint, bis es ihm genügend scheint.
Es heißt Schmerz.
Nunmehr, so sprach er in guter Ruh, meine lieben Knaben, was sagt ihr dazu? Seid ihr zufrieden und sind wir uns einig? Jawohl, Herr Buckelmann, riefen sie schleunig.
Kommentar des Erzählers.
Dies ist Buckelmanns Manier, das wie gut, das sehen wir. Jeder sagte, jeder fand, Paul und Peter sind charmant.
Danach geben die Kinder die Lehre an ihre Hunde weiter.
Aber auch für Plüsch und Plum nahte sich das Studium und die nötige Dressur ganz wie Buckelmann verfuhr. Bald sind beide Kunst geübt. Daher allgemein beliebt. Und wie das mit Recht geschieht, auf die Kunst folgt der Profit.
Kunst heißt hier für Plüsch und Plum auf Kommando ins Wasser zu springen und einem reichen Engländer Hut und Fernglas, das er darin verloren hat, zurückzubringen.
Alle Plüsch und Plum apport, tönte das Kommandowort. Streng gewöhnt an das Parieren, tauchen sie und apportieren das Vermisste prompt und schnell.
Profit heißt, dass der Engländer die Hunde für 100 Mark kauft.
Optimismus à la Busch. Es ist seine vorletzte Bildergeschichte. Nach der letzten legt er seine Comicproduktion zu den Akten. Danach reist er, malt und dichtet 14 Jahre. Dann bricht auch das ab. Seine letzten 4 Jahre verbringt er nur mehr als Spaziergänger. Sechs Jahre nach seinem Tod ziehen knapp 4 Millionen deutsche Soldaten in den Ersten Weltkrieg, gestutzt, gepfropft, gebogen und zu bedingungslosem Gehorsam erzogen in der harten Schule der schwarzen Pädagogik. Fast 2 Millionen Deutsche bleiben tot auf den Schlachtfeldern zurück. Und von den 4 Millionen Verwundeten, die 1918 nach Hause kommen, marschieren viele 21 Jahre später schon in den nächsten Krieg.
Der Streich, der Tod.
Gegen seinen Willen, doch nicht gegen seine Würde, lag er aufgebahrt in einem grünen Walde von Kränzen, Blumen und Gewächsen, wie es einem Großen unter uns Alltagsmenschen gebührt. Unser Wilhelm Busch. Und so gestaltete sich sein letzter Zug, der seinem Wunsch entsprechend durch nichts von einer gewöhnlichen Dorfbeerdigung unterschieden sein sollte, allerdings zu einem feierlichen Kondukt, in dem der Vertreter des Kaisers in vornehmer Diplomatengala Fürsten und Führer auf geistigem Gebiete hinter dem mit Kränzen und Schleiern überdeckten Sarge herschritten.
Wenn andere klüger sind als wir, das macht uns selten nur Plaisir.
Rache. Doch die Gewissheit, dass sie dümmer,
Rache,
erfreut fast immer.
Ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser als eine Tante, die Klavier spielt.
Rache.
Musik ist angenehm zu hören,
doch ewig braucht sie nicht zu währen.
Rache.
Viel besser als ein guter Wille.
Rache. Rache.
Wirkt manchmal eine gute.
Rache.
Thank you.
Rache tut Not, Wilhelm Busch gegen den Strich gelesen, von Dagmar Just. Es sprachen Otto Mellis, Ingo Hülsmann und Stefan Kaminski. Regie Beate Ziegs, Ton Bernd Friebe. Am Mikrofon war Sigrid Wesener.